Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen, so beginnt dieser Text in der Luther-Übersetzung. Und durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt. Liebe Brüder und Schwestern, so beginnt der Text in der Hoffnung für alle. Die Freiheit wurde uns geschenkt. Was heißt Freiheit eigentlich? Es war für mich hochinteressant, sich mit diesem Begriff einmal auseinanderzusetzen. Was heißt Freiheit? Und viele Philosophen, Theologen, auch Politiker haben sich immer wieder mit diesem Begriff auseinandergesetzt und bieten diverse Konzepte oder Ideen oder vielleicht Lösungen an, um diese Freiheit zu erlangen. Und was ist das Ziel all dieser Ideen? Ich habe im Duden nachgesehen und der Duden übersetzt Freiheit oder erklärt Freiheit als Zustand, in dem jemand von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen als Zwang oder Last empfundenen Bindungen und Verpflichtungen frei ist. Wir haben von solchen Bindungen gehört, wie es Paulus schreibt. Von dem kann man frei sein, wenn man Freiheit hat. Oder eine zweite Erklärung, es ist die Möglichkeit, sich frei und ungehindert zu bewegen, nicht gefangen zu sein. Okay, gefangen ist das Gegenteil von frei und das ist ja soweit klar. Vielen Dank, jetzt haben wir sogar ein Bild auch. Und das dritte ist, wie der Duden Freiheit interpretiert, das dritte ist, es ist das Recht, etwas zu tun. Es ist ein bestimmtes Vorrecht, das jemand zusteht oder das er sich nimmt. Und diesen dritten Begriff, den habe ich den biblischen Begriff von Freiheit schon sehr, sehr nahe empfunden. Also es ist das Recht, etwas zu tun. Wir sind also frei und haben das Recht, etwas zu tun. Was wir tun, das liegt dann an uns. Es gibt ein Politiklexikon und auch da werden verschiedene Begriffe erklärt, politische Begriffe und natürlich auch der Begriff Freiheit. Und da heißt es, jeder Mensch hat das Recht, frei zu leben. Das ist in den Menschenrechten festgelegt. Steht nichts davon, dass es irgendwelche Bindungen gibt. Das ist ein Menschenrecht. Und dann heißt es weiter, zur Freiheit gehört aber auch die Freiheit der anderen. Das heißt, dass niemand durch die Ausübung seiner Freiheitsrechte die Freiheit anderer Menschen einschränken darf. Okay, meine Freiheit geht eben nur so weit, bis ich die Freiheit des anderen, des Partners oder von euch oder wo auch immer einschränke. Ein paar Zitate zum Thema Freiheit. Abraham Lincoln hat gesagt, die Welt hat nie eine gute Definition für das Wort Freiheit gefunden, hat mich beruhigt. Also wenn ich euch jetzt keine gute sage, das hat der ehemalige Präsident von Amerika auch schon gesagt. Oder Nelson Mandela, der viele, viele Jahre im Gefängnis war, hat gesagt, als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, da wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen muss oder ich würde ein Leben lang gefangen bleiben. Ich habe einen schönen Ausspruch gefunden. Wenn du die Freiheit bekommst und Verbitterung mitnimmst oder Hass oder was auch immer, dann bindet dich das, das fesselt dich, das macht dich nicht frei. Oder Karl Friedrich von Weizsäcker hat gesagt, Freiheit ist ein Gut, das durch Gebrauch wächst und durch Nichtgebrauch dahinschwindet. Also wir dürfen es durchaus auch gebrauchen, wenn wir es wachsen lassen wollen. Oder Konfuzius hat gesagt, was du liebst, das lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir für immer. Das finde ich ein interessantes Zitat. Wir werden auf das nochmals kommen heute. Was du liebst, lass es frei. Gott liebt uns. Er lasst uns frei. Er schenkt uns die Freiheit. Und wenn wir dann zu ihm zurückkommen, dann, so hat Konfuzius gesagt, gehört es dir oder in dem Fall ihm für immer. Und ein letztes Zitat von Jean-Jacques Rousseau, der hat gesagt, die Freiheit des Menschen liegt nicht nur darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er das nicht tun muss, was er nicht will. Ein faszinierender Begriff für mich, dieses Thema Freiheit, der uns hier in diesem ersten Vers begegnet, je mehr man sich damit beschäftigt. Wenn wir uns die Bibel anschauen, dann ist der erste Vers in diesem Kapitel, im Kapitel 5 vom Galaterbrief, da heißt es bereits, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit hat uns befreit. Oder durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben in der Hoffnung für alle. Jetzt kommt es nur darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lässt. Die Freiheit habt ihr, aber wir müssen sozusagen auch in Anspruch nehmen und in dieser Freiheit leben. Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient vielmehr einander in Liebe. Da sind wir jetzt bei unserem heutigen Predigtthema. Dient vielmehr einander in Liebe. In der Neuen Leben-Übersetzung heißt dieser Vers, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugehen, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Wir haben also die Freiheit und dürfen das frei und freiwillig tun. Dient einander in Liebe. Es geht also um den Begriff des Dienens. Wie passt das Dienen, eigentlich mit Freiheit zusammen? Übrigens zum Thema Freiheit ja noch ein letztes Bild, eine Weltkarte der Freiheit gibt es auch. Und da sieht man, dass es viele, viele Länder gibt, wo die Freiheit mehr oder weniger bis total eingeschränkt ist. Wir leben hier in einem Paradies sozusagen, was das betrifft, dass wir hier zumindest diese politische Verfolgtheit nicht haben, wie in vielen anderen Ländern. Wir sind also frei, sehen wir hier auf dieser Karte, und trotzdem heißt es, wir sollen einander dienen. Dienen ist ein Begriff, den wir vielleicht nicht so automatisch mit Freiheit verbinden. Wenn ich ein Diener bin, dann habe ich einen Herrn, der mir anschafft, was ich zu tun habe. Aber trotzdem wollen wir sehen, dass es dieses Dienen in Liebe, wie es unser Text heißt, geben kann. Dient einander in Liebe. Übrigens, die Liebe ist ja ein Schwerpunktthema auch für uns in den nächsten Wochen und Monaten, bis hin zum Höhepunkt bei der Evangelisation im Oktober, wo wir Liebe ohne Ende als Thema haben, als Generalthema, und wo wir sehen werden, wie viele Aspekte dieser Begriff Liebe eigentlich hat. Einige wenige können wir heute auch in der Predigt näher betrachten. Dienen. Freiheit heißt für Paulus klar, nicht den sündigen Neigungen nachgehen. Das hat er gesagt. Und was hat er damit gemeint? Das haben wir ausführlich gelesen. Paulus hat sehr ausführlich beschrieben, was solche sündige Neigungen sind. Aber wie ist denn Paulus selbst damit gegangen? Er selbst, der diesen Brief und viele andere Briefe geschrieben hat, der die Menschen motiviert hat, und das können wir in Römer 7 zum Beispiel lesen. Römer 7, Vers 15 sagt Paulus, oder schreibt Paulus vielmehr in seinem Brief an die Römer, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Weiter schreibt er und präzisiert es dann auch noch, Vers 18 zum Beispiel, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Dieser Paulus, der diese Texte, diese Briefe geschrieben hat, sagt das von sich selber. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Er ist sozusagen mit einem Bein noch gefangen in dem fleischlichen, wie es er nennt, in dem sündigen Leben, in diesem irdischen Leben. Er ist schon befreit, aber noch nicht ganz befreit. In Vers 24, Römer 7, Vers 24, sagt er dann, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt des Gesetzes Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Also, das ist sozusagen der Schlüssel, das ist die Auflösung dieses Widerspruchs. Befreit sein durch Jesus Christus. Das ist die Befreiung, die uns zugesprochen ist, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Wenn wir diese Befreiung nicht annehmen, dann ist es im wahrsten Sinn ein Teufelskreis, können wir uns immer wieder bemühen, wir werden immer wieder gefangen werden von unseren Begierden, von unseren fleischlichen Lasten. Dank sei Gott, sagt Paulus, Gott sei Dank sagen wir oft gedankenlos, aber in dem Fall dürfen wir es ganz bewusst sagen, Gott sei Dank, und da dürfen wir ihm wirklich danken dafür, dass er uns Jesus Christus gegeben hat, unseren Herrn, so dass wir ihm nun dienen können. Das Fleisch, das Paulus als sozusagen als Last empfindet, das ihm immer wieder abfallen lässt, das Fleisch ist schon gestorben, auch wenn es noch aktiv ist bei ihm. Dient einander in Liebe. Zum Dienen, sagt Duden, habe ich auch wieder nachgesehen, in abhängiger Stellung sein oder Militärdienst, da steckt der Begriff sogar drinnen, da diene ich dem Militär. Aber er sagt auch, dienen ist nützlich, ist vorteilhaft, für etwas bestimmt sein oder jemand behilflich sein, helfen. Gebraucht oder benutzt werden, einen bestimmten Zweck haben, dann dient es uns. Blaise Pascal hat zum Dienen Folgendes gesagt. Es gibt nur drei Arten von Menschen. Die einen dienen Gott, weil sie ihn gefunden haben. Diese Menschen sind vernünftig und glücklich. Ich hoffe, dass ihr da alle dazugehört. Die anderen suchen ihn, weil sie ihn noch nicht gefunden haben. Solche sind auch vernünftig, aber noch unglücklich. Vielleicht gehört er zu denen. Oder zu den Dritten. Die Dritten leben dahin, ohne ihn zu suchen. Diese Menschen sind Toren und unglücklich. Dienen als Art, vernünftig und glücklich zu sein. So hat er es gesagt. Im Vers 14 von unserem Text ist sozusagen die Auflösung all dieser Widersprüche. Da heißt es, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, und das ist bereits in 3. Mose gesagt worden oder niedergeschrieben in der Bibel im Alten Testament, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses eine Gesetz würde eigentlich alle anderen Gesetze überflüssig machen. Ich weiß nicht, wie viele Gesetze wir in Österreich haben. Es sind Hunderttausende. Ich weiß nicht, wie viele Seiten Gesetzestexte es gibt. Aber eigentlich würden wir nur dieses eine brauchen. Und wenn wir das ernsthaft leben würden und leben könnten, dann würden wir im Straßenverkehr auf den anderen aufpassen. Dann würde man wird der Chef auch auf seine Leute aufpassen, ohne dass man entsprechende Gesetze braucht. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ja, wie soll ich meine Mitmenschen jetzt lieben? Da haben wir in der deutschen Sprache das Problem, dass es da mehrere Begriffe für die Liebe gibt. Im griechischen Text, wo dieses Neue Testament auch geschrieben worden ist, ursprünglich, da gibt es mehrere verschiedene Worte für das Thema Liebe. Drei davon sind zum Beispiel Eros, sexuelle Liebe, Philia, die Freundesliebe oder Gegenseitigkeit, in Ehe, Partnerschaft, Beziehungen, einer gibt, der andere gibt auch. Und dann gibt es die Agape, die selbstlose Liebe, die Nächstenliebe. Da ist die Liebe kein Gefühl, das vom Himmel fällt, so ein Verliebtsein, ja, wie man es oft hört. Ich bin ja verliebt und deswegen muss ich jetzt das und das tun oder kann das und das nicht mehr tun. Nein, die Liebe, die hier gemeint ist, ist eine bewusste Willensentscheidung. Kein Gefühl. Es ist eine Einstellung, etwas tun zu wollen, meinem Nächsten gegenüber tun zu wollen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, das heißt, und davon geht man ja in diesem Text wohl aus, dass man sich zuerst einmal selbst lieben kann. Kannst du dich selbst lieben? Und zwar lieben nicht in der übersteigerten Form, die Paulus ja vorhin auch beschrieben hat sogar, die übersteigerte Form, die in Selbstsucht oder Egoismus, Überheblichkeit, Stolz oder Selbstverliebtheit, Narzissmus endet. Oder Weiterentwicklung dieser Selbstliebe wäre dann der Größenwahn. Diese übersteigerte Selbstliebe ist hier nicht gemeint. Diese Selbstsucht, die entsteht vor allem wohl dann, wenn es nicht die naturgemäße Selbstliebe gibt, die Gott für uns, für dich und für mich vorgesehen hat. Eine naturgemäße Selbstliebe, wie kann ich die erlangen? Und da, glaube ich, hilft es uns sehr stark, wenn wir wissen, dass er uns zuerst geliebt hat. Gott, Jesus, hat dich geliebt, bevor du auf der Welt warst. Bevor du dich selbst gekannt hast, hat er dich gekannt und hat er dich geliebt. Wenn man nicht nach diesem Gebot lebt, das im Alten Testament steht, das Paulus hier sozusagen auffrischt, das wir uns auch selbst immer wieder auffrischen und updaten dürfen, heißt es im Vers 15, wenn der Luther, der schreibt es ein bisschen drastischer. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werde. Wie die Wölfe, haben wir in der Hoffnung für alle gelesen. Sich gegenseitig auffressen. Nicht nach dem Gebot der Nächstenliebe leben. Das ist das Problem, das in vielen Beziehungen, in Ehen, in Eltern-Kind-Beziehungen, aber auch in Vereinen oder in politischen Parteien oder überhaupt im gesellschaftlichen Leben entstehen kann. Und selbst christliche Gemeinden sind davon nicht verschont. Wenn wir dieses Gebot der Nächstenliebe nicht für uns einhalten, dann wird das passieren, was Paulus hier so drastisch schildert. Dann wird man sich aufeinander aufreiben oder auffressen, wie es er sagt. Wenn wir in dem anderen nur seine Fehler sehen, ob die berechtigt sind oder nicht, ist an der Stelle zuerst einmal überhaupt nicht die Frage. Dann wird uns das passieren. Mein Empfinden ist, dass das auch mehr und mehr in unserer politischen Kultur, in den Medien, Platz greift. Es gibt eine Seite, der man nachläuft, da ist alles gut und die andere Seite, da ist alles schlecht. Dialog miteinander gibt es nicht mehr. Wo das hinführt, zeigt Paulus ganz klar auf. Aber es gibt auch ein Gegenrezept. Und das ist die frohe Botschaft der Bibel. Bibel lasst uns nicht an dem Punkt stehen. Jesus zeigt uns einen Weg, den er für uns vorgesehen hat. Und der in dieser Nächstenliebe, in dieser Willensentscheidung, in dieser Wollensentscheidung, nicht Gefühlsentscheidung, zum Ausdruck kommt. Wenn wir also in diesem Sinn uns selbst lieben können, wie Jesus uns geliebt hat, dann werden wir diese Nächstenliebe, wie es für uns vorgesehen ist, auch weitergeben können. Am Beginn unseres Textes hat es geheißen, wir sind zur Freiheit berufen. Und dieser Begriff Freiheit, ich habe es schon erwähnt, der ja das zum Ausdruck bringt, dass wir uns selbst entscheiden können, wie wir leben können. Das möchte ich nochmals verdeutlichen und bewusst machen, was das eigentlich heißt oder welches Vorrecht das ist, das wir hier haben. Im Fleisch sind wir nicht frei, das hat der Paulus schon gesagt. Aber ursprünglich war es anders vorgesehen. Gott hat uns geschaffen und hat den Menschen, die Menschen in ein Paradies gegeben, wo alle in totaler Eintracht miteinander gelebt haben. Wo sie tun und lassen konnten, was sie wollten, bis auf eins. Ein einziges Gebot hat es gegeben. Und dieses Gebot hat der Satan zum Anlass genommen, dort hat er eingehakt. Und er hat genau das angesprochen und gesagt, du bist ja eigentlich frei. Du kannst dich ruhig auch für das entscheiden. Du wirst nicht mal sterben. Und da hat er sogar ein bisschen recht gehabt. Die Eva ist nicht sofort gestorben. Dieses ein bisschen Recht haben, das hat er bis heute. Das ist sehr gefährlich. Aber mit dem Moment hat bei der Eva trotzdem das endliche Leben begonnen. Das Leben, das wir alle leben. Wir alle werden mit diesem Leben ein Ende haben. Früher oder später. Wir haben ein Ablaufdatum sozusagen. Satan hat der Eva sozusagen das Einzelwohl, den Egoismus, vor das Gemeinwohl gestellt. Das Gesetz, das Gott für uns gibt und für uns vorgesehen hat, das ist das, was das Gemeinwohl in den Vordergrund stellt. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ihr schaut alle zu mir her, ihr alle dient mir. Das ist das Gemeinwohl, jeder dient dem anderen. Jeder dient auch dir und dir und dir. Das ist das Gesetz, das Gott für uns vorgesehen hat. Freiheit, jemand die Freiheit geben, selbst zu entscheiden, was er tun möchte. Diese Freiheit hat Gott auch im Paradies den Menschen gegeben. Er hat sie ihnen nicht weggenommen. Es wäre keine Freiheit, wenn sie diese freie Entscheidung nicht hätten treffen können. Wenn man Kinder frei lässt in einem gewissen Alter, dann ist es auch schön, wenn sie wieder zurückkommen. Was du liebst, lass frei. Wenn du jemand einsperrst, egal ob es der Partner ist oder mit Worten, egal wie, ich meine nicht mit Fesseln, das ist nicht das, was wir anstreben, sondern was du liebst, lass frei, hat Konfuzius gesagt. Kommt es zurück, gehört es dir für immer. Die Geschichte vom verlorenen Sohn lesen wir das auch. Der Vater hat den Sohn frei lassen. Er wollte frei sein. Er wollte sein eigenes Leben leben. Wenn er nicht zurückgekommen wäre, wäre es seine Entscheidung gewesen. Aber wie er zurückgekommen ist, hat sich der Vater umso mehr gefreut. Dieses Beispiel darf jeder für sein Leben in Anspruch nehmen. Gott hat uns geschaffen mit dem Ziel, ihn lieben zu können. Aber du hast auch die Freiheit, selbst den Weg zu entscheiden, den du gehen möchtest. Und wenn du in dieser Freiheit diese Entscheidung triffst, dann ist es eine Beziehung, eine viel, viel tiefere, viel innere Beziehung, als wenn du das halt einfach tust, weil es so Tradition war, weil du das im Religionsunterricht gelernt hast oder vielleicht auch, weil es dir die Eltern vorgelebt haben. Sterne haben diese Freiheit nicht. Gott hat diese Freiheit nur uns Menschen gegeben. Sterne haben genau definierte Bahnen. In unserem Sternensystem müssen die Jahr aus, Jahr ein ganz bestimmte Bahnen einhalten. Das wäre ziemlich fatal, glaube ich, wenn die Erde mal sagen würde, na, eigentlich möchte jetzt die Sonne so ein bisschen aus der Nähe sehen. Könnte brenzlig werden für uns. Aber da gibt es, Gott sei Dank, Gesetze, die Gott gemacht hat, und diese Freiheit hat er denen nicht gegeben. Oder ein Baum, der steht sein Leben lang an diesem einen Ort. Der kann niemals den Ort, wo er geboren wird, wo er aufwächst, verlassen. Zumindest nicht mit eigener Kraft. Der Mensch in seiner Freiheit kann da ein bisschen mithelfen. Aber der Baum selbst wird bis zu seinem Ende dort stehen. Wie weit Tiere diese Freiheit haben, weiß ich nicht. Ich bin kein Tierpsychologe, aber heißt das oft so schön, so ein Vogel, der liegt da frei durch die Gegend. Aber wie weit ist der Vogel geprägt von seinen freien Willensentscheidungen oder wie weit ist er geprägt von seinen Trieben, von seinen inneren Antrieben? Oder ein Fisch, der immer im Wasser lebt, manchmal kommt ein bisschen raus, das ist zwar ein Delfin, der kann da auch frei durch die Gegend schwimmen, hat ein riesiges Areal zur Verfügung, aber er hat nicht die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie er leben will, so wie du das kannst. Im Vers 16 heißt es, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Wir haben also auch diese Begierden, wir haben diese Triebe, die uns festhalten, die uns fesseln. So wie Jean-Jacques Rousseau gesagt hat, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Du hast also die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob du das tun willst, was dich sozusagen fesselt und festhält. Vers 18 heißt, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wenn wir uns vom Geist leiten lassen, haben wir das Gesetz überwunden. Das kann uns nichts mehr anhaben. Die Verse 19 bis 21 listen all das auf, was uns hier im Leben Lasten macht, was uns Ängste macht, bedrückt, wofür es dann eine Fülle von Gesetzen gibt, um das zumindest in der Gesellschaft nicht zu tun und so weiter. Das ist keine wirkliche Freiheit. In den Versen 22 und 23 heißt es, Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Jesus Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt ihren Leidenschaften und Begierden. Ich habe versucht, das so ein bisschen darzustellen, wie das gemeint ist. Wir haben also hier sozusagen unser Leben. Kann ganz kurz sein, kann länger sein. Und da oben gibt es das ewige Leben, die Unendlichkeit sozusagen. Und wir leben hier und können uns jetzt entscheiden, ja, wie wir leben wollen. Jesus Christus hat uns durch seinen Tod ermöglicht, hier da das durchzudringen. Und schon ein bisschen in der Ewigkeit zu leben. Der hat sich also entschieden dafür und lebt schon in der Ewigkeit. Aber trotzdem ist er mit seinem Leib noch im alten Leben. Das ist das Leben, wie es uns allen geht oder gehen kann. Du kannst dieses neue, dieses ewige Leben annehmen. Du hast das, es ist dir versprochen und zugesagt. Aber du hast hier bis an dein leibliches Lebensende noch mit all diesen Problemen, die der Paulus hier so ausführlich beschreibt, zu kämpfen. Das ist dann das ewige Leben. Da hast du die Probleme nicht mehr. Übrigens, hier gibt es eine Grenze und da gibt es dann kein Durchkommen mehr. Dient einander in Liebe. Wenn wir das nochmals zusammenfassen, dann haben wir zuerst gesehen, wir haben die Freiheit geschenkt bekommen, uns selbst zu entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Den Weg des Fleisches oder den Weg des Geistes mit Jesu Hilfe. Du musst das nicht und du kannst das auch nicht alleine. Du kannst das auch nicht, wenn du dich noch so bemühst und noch so hoch hüpfen möchtest. Wir haben damit auch die Freiheit, den Nächsten so lieben zu wollen wie uns selbst. Also als Willensentscheidung, nicht als Gefühl. Es ist meine freie Entscheidung, dass ich sage, ich will das. Oder ich will das nicht. Und die Frucht davon, ich sage mal die automatische Frucht sozusagen davon, von der Nächstenliebe ist es, dienen zu wollen und auch dienen zu können. Es ist nicht das Gesetz, das sagt, ich muss euch dienen, ihr müsst mir dienen, ihr müsst euch dienen. Es wird nicht funktionieren. Es funktioniert nur, wenn wir das in Freiheit annehmen, selbst entscheiden und dieses Wollen das Resultat, das Ergebnis ist von dieser Freiheit, von diesem Weg. Welchen Weg möchtest du wählen? In aller Freiheit kannst du dich entscheiden. Jeder muss für sich diese Entscheidung selbst treffen. Wenn du diesen Weg wählst, den Weg des Geistes, was bedeutet das für dich ganz konkret? Das sollst du dir ganz bewusst machen, immer wieder. Und wenn du dann dem Nächsten dienen möchtest, so wie es in unserem Text hier steht, und zwar freiwillig und als Resultat von dieser Freiheit, was könnte das für dich bedeuten? Was heißt für dich dienen oder dem Nächsten dienen? Im Idealfall würdet ihr jetzt einen Stift nehmen und einen Zettel und das für euch aufschreiben. Schon gut, wenn man es da reinschreibt. Noch besser ist, wenn man es sich aufschreibt. Könnt ihr es auch zu Hause tun. Was heißt das für dich ganz konkret? Wir werden viele Möglichkeiten haben. Jetzt auch noch im Sommer. Reach Out gibt es demnächst. Bei der Evangelisation mit Ulrich Parzani. Und hier in der Gemeinde genauso, in deiner Beziehung, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deinem Job oder in der Schule, wo auch immer, dient einander in Liebe. Ja, Herr, ich möchte danken für dein Wort. Ich möchte danken, dass du uns diesen Weg vorgelebt hast, dass du uns diesen Weg geebnet hast. Wir können den nicht alleine gehen. Ja, Herr, hab Dank, dass wir auch auf dieser Welt selbst entscheiden können. Dass wir das Alte noch spüren, aber es uns nicht mehr gefangen machen muss oder halten muss. Wir dürfen das neue Leben ganz frei und freiwillig annehmen. Du hast uns diese Freiheit geschenkt. Danke, Herr, dass wir wissen, dass es dein Ziel ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft in einer Ewigkeit, wo uns diese fleischlichen Begierden nicht mehr fesseln und binden werden. Danke, Herr, dass wir aus dieser Entscheidung heraus, aus dieser Einstellung heraus uns gegenseitig dienen können, uns lieben können in dem Sinn, wie es du uns vorgeliebt hast, vorgelebt hast. Danke, Herr, für die Gemeinschaft, die wir mit dir haben können in aller Ewigkeit. Amen.